Franz von Assisi, Teil 3, der letzte Teil, seine Botschaft. Ich beginne mit einem Bibelvers aus Jesaja 65, die Verse 17 bis 25. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken. Es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und frohlockt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehschreiens wird dann nicht mehr gehört werden. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Und sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Und sie werden nicht bauen, und ein anderer bewohnt. Und sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jähen Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn, und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht Jahwe. Diese unglaubliche Botschaft vom Jesaja, von dem, was möglich ist, was Gott schaffen möchte, hat sich auch ein kleines bisschen in dem Leben des Franz von Assisi bewahrheitet. Ich hatte im ersten Teil aus seinem Leben erzählt, aus der Familie, in der er groß geworden ist, dem Umfeld der Stadt Assisi, den Beziehungen zu Frankreich, gerade Südfrankreich, in der Zeit, in der viele Kriege geführt wurden, im zweiten Teil dann auch noch mehr auf sein Umfeld eingegangen, auf die Glaubensrichtungen, die es auch dort gab, die große Amtskirche, die Schwierigkeiten hatte, die Botschaft immer wieder neu auch gut zu leben. Aber auch dann, wie Glaubensrichtungen entstanden sind, wie die Katharer, die sich von der katholischen Kirche abgekoppelt hatten, abgenabelt hatten und ihre eigene Mönchskirche gegründet hatten. Ebenso wie die Waldenser, die auch ihre eigene Glaubensrichtung hatten. Katharer wie Waldenser als Armutsbewegungen, fernab des Reichtumssammelns. Und die großen Zulauf hatten und die dann aber auch bekämpft wurden, ganz stark geistig und militärisch von der katholischen Kirche. Und all das, in all diesen Zwiespalt, in all diesen schwierigen Zeiten, ist Franz von Assisi groß geworden und hat gelebt. Er selber wollte ja immer Ritter werden, klein von Statur, nicht unbedingt der Hübscheste. Spärlich der Bartwuchs, große Träume, großer Spinner, großer Menschenliebhaber, Feten feiern ohne Ende. Und dann geht er in den Ersten Krieg und wird gefangen genommen, ein Jahr im Gefängnis, kommt gebrochen wieder und merkt, dass von seinen Lebensvisionen etwas nicht stimmt. Und dann hört er diese Stimme, als er wieder zu einem Kreuzzug hinziehen möchte, Franz, wem willst du dienen? Willst du nicht dem Höchsten dienen? Dann kehre um. Und so ist etwas in dem Leben eines jeden Menschen, ich beziehe das auch auf uns, dass wir das Bedürfnis haben, uns einer möglichst starken Kraft anzuschließen, anzudocken. Ja, wenn etwas gewaltig klingt, wenn etwas mitreißend ist, da wollen wir doch mitmachen. Da wollen wir mit dabei sein, da wollen wir eins werden. Und das teilen wir mit jedem, der auch hier in Weißenfels wohnt. Das kennt jeder Mensch in seinem Herzen. Dieses mit dabei sein bei etwas, was Kraft hat. Aber was hat die größte Kraft? Franz dachte, die Ritter, ausgerüstet mit Eisen und Schwert, die haben die größte Kraft. Dann hat er gemerkt, dass das nicht die größte Kraft ist. Und so ist eine seiner Botschaft, die er auch in seinem Leben verwirklicht, dem Höchsten zu dienen. Und das ist für ihn Gott, der Vater im Himmel. Und paradoxerweise auch dem Niedrigsten, dem Jesuskind, welches in Armut und Elend zur Welt kommt und den Höchsten repräsentiert. Das ist doch komisch. Ich glaube auch, es ist nicht gut, das Leben des Franz von Assisi sich vorzustellen, als wäre alles schön und wunderbar und so. Es ist ein Mensch, der hatte ganz tiefen inneren Zwiespalt. Der wurde förmlich zerrissen von dem, was ihn beschäftigte. Und dennoch war er ein Mensch großer Heiterkeit, Freude, Lebenslust. Und er legte Wert darauf, dass die Menschen das spürten und dass die Menschen um ihn herum das auch annahmen. Er ist mit 44 Jahren gestorben. Unter anderem auch deswegen, weil er seinen eigenen Körper sträflich missachtet hatte. Er nannte ihn Bruder Esel. Das sagt vieles aus darüber. Wir wissen, dass Körper und Seele ja schon ein Stück zusammengehören. Und meine Tante Agnes sagte, Essen hält Leib und Seele zusammen. So ein alter Spruch, Binsenweisheit, aber so ist es. Auch der Körper will gepflegt sein, wenn er leben will. Und Franz hatte diesen Zwiespalt, er mochte seinen Körper nicht sonderlich. Er hatte kurz vor seinem Tod gesagt, ach Bruder Esel, ich hätte dich besser behandeln sollen. Stellen wir uns das Leben des Franz nicht zu einfach vor. Voller Zwiespalt. Und gerade deswegen ist er in der Lage gewesen, eine Botschaft in die Welt zu bringen, die bis heute nachhallt und die auch die Kirche damals wieder ein Stück zum Leben erweckt hat. Er hatte diese furchtbare Erfahrung des Krieges gemacht und ich weiß es nicht, ich kann es nicht so gut nachvollziehen. Ich bin noch nicht in solchen furchtbaren Situationen gewesen. Jedenfalls sein Leben danach bestimmte sich davon, dass er berufen war, Buße zu tun. Das heißt, zu leiden für das, was gewesen ist. Und in diesem Leiden versuchen, wieder etwas gut zu machen. Aus unserer Sicht vielleicht ein etwas komisches Verständnis von Buße. Denn eigentlich heißt Buße ja nur Umkehr und in eine andere, in eine bessere Richtung gehen. Er hatte es so verstanden. Und gerade in dieser Umkehr, in diesem Leiden, hatte er andere Menschen angesprochen. Es ist unglaublich, dass er hatte ja aus reicher Familie stammend alles losgelassen, sich von seinem Vater losgesagt, der ihm ja noch binden wollte, ihn erinnern wollte an die Familientradition, alles losgelassen, um ein Leben in absoluter Armut zu führen. Die Armut seiner Herren, Herrenarmut. Und er war eifersüchtig auf jeden, der nicht ärmer war als er. Und es kann so ansteckend sein, dass ja sogar Menschen aus seiner Umgebung, ebenfalls ein reicher Notar, mit dem er lange im Gespräch war, hatte eines Tages den Entschluss gefasst: Bruder Franz, ich komme mit dir. Ich verkaufe alles, was ich habe. Ich komme mit dir. Und das tut man nicht einfach mal so. Können wir erahnen, was dort für Kräfte wirkten im Inneren? Dass all das, was uns im Leben auch Freude macht, diese und jene materielle Wohltat, dass sie verachtet wird, um ein Leben in Armut vorzuziehen und dafür aber eine innere Freude zu erlangen, die man mit dem Leben in Reichtum nicht hat. Können wir uns das vorstellen? Können wir uns da reinversetzen? Das ist schwierig. Er sagte einmal, als er darauf angesprochen wurde: Sag mal, warum habt ihr nichts? Ihr könntet doch zumindest ein bisschen was haben. Ein Stück Land, wo ihr euch versammeln könnt. Und dann sagte Franz: Wenn man Besitz hat, muss man dafür kämpfen. Das ist die Ursache des Krieges. Deswegen sind wir arm. Wir brauchen um nichts kämpfen. Das ist auch eine interessante Botschaft von ihm. Eine weitere Botschaft ist, und die ist, vielleicht ist sie clever, ich weiß es nicht, er hatte hohen Respekt vor kirchlichen Würdenträgern. Dabei hatte er ganz genau gesehen, was an Ungerechtigkeiten alles in dieser Kirche passierte, dass Ämter gekauft wurden, dass die Botschaft von Jesus überhaupt nicht mehr gelebt wurde. Das war wie so ein ganz normaler Scharrer, das war, wie man so von manchen Regierungen kennt, ja, Korruption ohne Ende, das war überhaupt nicht schön. Aber er hatte seinen Nachfolgern eingeschärft: Respektiert die Bischöfe, respektiert die Würdenträger, die Priester. Unsere Armut und unser Leben deckt ihre Sünden zu. Er hat die Sünden sehr wohl gesehen. Aber er hat sie echt nicht nur in Ruhe gelassen, er hat sie geehrt. Und das ist schon interessant. Also wenn wir jemanden haben, der über uns steht und der macht Mist, was kommt da für ein Groll auf? Ja? Das passiert auf Arbeit, das passiert in der Nachbarschaft, das passiert in einer Gemeinde. Seine Strategie war es, denjenigen, der über ihn steht, zu achten, zu respektieren und ihn mit der Liebe Jesu Christi zu konfrontieren. Eines Tages war er mal eingeladen zu einer Bischofskonferenz und er hatte die Aufgabe bekommen, weil er ja schon auch ein Stückchen beachtet und geachtet wurde, zu predigen. Und natürlich hatten die Brüder um ihn herum Angst und Sorge, dass er irgendwas Falsches sagen könnte. Und da haben sie mit ihm gemeinsam die Predigt ausgearbeitet, ganz genau. Und ja, so ist es gut, so ist es passend. Und Franz geht vor zur Kanzel und wie Franz so ist, ne? In dem Augenblick, wo er hier stand, hat er alles vergessen gehabt. Was er sagen sollte und wollte, hat die Bibel aufgeschlagen, wie er so ganz gerne machte, und hat einen Vers gelesen. Und da stand etwas von: Deine Augen haben meine Scham bedeckt. Und in dem Augenblick ging ihm Gedanken durch den Kopf über die Scham, etwas Falsches getan zu haben und in sich zu gehen und Reue zu haben. Und auf einmal ist es passiert, dass die Priesterschaft, die unter ihm versammelt war, diese eigene Scham gespürt hat. Sie haben ihr Versagen gespürt. Sie haben sich geschämt in Grund und Boden. Sie haben geweint. Und so hatte Franz eine unglaubliche Botschaft und Kraft aus der Bibel und auch aus dem Leben von Jesus. Und das hat ein Stück die Kirche wieder wiederbelebt. Menschen haben gemerkt, das ist nicht mehr so ein Automatismus, man kommt irgendwo rein und wird dann groß und muss sich dann durchkämpfen, sondern das ist ja eine Kirche, die hat einen heiligen Grund. Dieser heilige Grund ist das arme Jesuskindlein. Wisst ihr, dass wir dem Franz von Assisi unser Krippenspiel, so wie wir es vorführen, ein Stück zu verdanken haben? Also nicht, dass es auch in der Kirche damals schon Darstellungen gab von der zu Weihnachten, von der Geburt Jesu, aber er hat es anders gefeiert. Er hätte auch in der großen Kirche, die in der Stadt war, feiern können, aber das stand nicht in seinem Sinn. Er hat sich eine Waldesanhöhe ausgesucht. Dort muss es wohl eine Grotte gegeben haben. Nicht schön ausgestattet. Natürlich arm. Und einer der Biografen, der ersten Biografen, das ist der Thomas von Celano, schreibt über diese Szene, ich lese es mal so vor, was er geschrieben hat. Das höchste Streben von Franz, sein vornehmster Wunsch und seine oberste Lebensregel war, das heilige Evangelium in allem und durch alles zu beobachten. Also mit meinen Worten, das, was Jesus gesagt hat. Einfach nur einen Satz nehmen, eine Aussage nehmen und das genau zu beobachten, in sich wirken zu lassen oder umzusetzen. Und das manchmal so an der Grenze der Verrücktheit. Vor allem war es die Demut der Menschwerdung Jesu und die durch sein Leiden bewiesene Liebe, die seine Gedanken derart beschäftigten, dass Franz kaum an etwas anderes denken wollte. Daher muss man jener Weihnachtsfeier gedenken und sie ehrfurchtsvoll erwähnen, die er im dritten Jahr vor seinem Tod bei einem Dorf namens Criccio am Tage der Geburt unseres Herrn Jesus Christus abgehalten hat. In jener Gegend lebte ein Mann mit Namen Johannes, von gutem Ruf, aber noch besserem Lebenswandel. Ihm war der selige Franz in besonderer Liebe zugetan. Diesen ließ nun der selige Franz zu sich rufen, etwa 14 Tage vor der Geburt des Herrn, und sprach zu ihm: Wenn du wünschst, dass wir bei Criccio das bevorstehende Fest des Herrn feiern, so gehe eilends hin und richte sorgfältig, was ich dir sage. Ich möchte nämlich das Gedächtnis an jenes Kind begehen, das in Bethlehem geboren wurde. Und ich möchte die bittere Not, die es schon als kleines Kind zu leiden hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und Esel standen, und wie es auf Heu gebettet wurde, so greifbar als möglich mit leiblichen Augen schauen. Als der gute Mann das hörte, lief er eilends hin und rüstete an dem genannten Ort alles zu, was der Heilige angeordnet hatte. Es nahte der Tag der Freude, die Zeit des Jubels kam heran. Und aus mehreren Niederlassungen wurden Brüder gerufen. Männer und Frauen jener Gegend bereiteten, so gut sie konnten, freudigen Herzens Kerzen und Fackeln, um damit jene Nacht zu erleuchten, die mit funkelnden Sternen alle Tage und Jahre erhellt hat. Endlich kam der heilige Franz, fand alles vorbereitet, sah es und freute sich. Nun wird eine Krippe zurechtgemacht, Heu herbeigebracht, Ochs und Esel herzugeführt. Zu Ehren kommt da die Einfalt, die Armut wird erhöht, die Demut gepriesen und aus Criccio wird gleichsam ein neues Bethlehem. Hei, hell wie der Tag wird die Nacht und Menschen und Tieren wird sie angenehm. Die Leute eilen herbei und der Wald erschallt von Stimmen und die Felsen hallen wieder von dem Jubel. Die Brüder singen und bringen dem Herrn das schuldige Lob dar. Und die ganze Nacht jauchzt auf in hellem Jubel. Über der Krippe wird ein Hochamt gefeiert und Franziskus legt Levitengewänder an, denn er war Diakon und singt mit wohlklingender Stimme das heilige Evangelium. Dann predigt er dem umstehenden Volk von der Geburt des armen Königs und bricht in Lobpreis über die kleine Stadt Bethlehem aus. Oft, wenn er Christus Jesus nennen wollte, nannte er ihn nur das Kind von Bethlehem. Und wenn er Bethlehem aussprach, klang es wie von einem blökenden Lämmlein. Mehr noch, als vom Worte floss sein Mund über von der Liebe. Wenn er das Kind von Bethlehem oder Jesus nannte, dann leckte er gleichsam mit der Zunge seine Lippen, indem er mit seinem Gaumen die Süßigkeit dieses Namens verkostete. Und das ist um die Welt gegangen. Ein Stückchen nah an der Grenze zur Verrücktheit und doch durch und durch voller Emotionen, Authentizität, Leben, Freude, Gefühle. Weg von den vielen widersprüchlichen Darstellungen hin zu einem von dem einfachen Volk verständlichen Aussagen. Aber so war Franz. Franz war durch und durch so. Einmal reiste er zum Papst. Er wollte eine Erlaubnis, dass er predigen durfte. Der Papst war ihm nicht gut gesonnen, nicht so wirklich. Es hatte sich herumgesprochen, dass der Franz schon durchaus was Außergewöhnliches war. Aber wie sah der aus mit einer zerschlissenen Kutte? Ungepflegt, vielleicht auch etwas stinkig. Und der Papst empfing den Franz, ein bisschen widerwillig. Franz trug seine Bitte vor und der Papst sagte, geh du den Schweinen predigen. Was machte Franz? Er ging hin in den Schweinestall, wälzte sich im Schlamm, predigte den Schweinen, kehrte um, ging zum Papst und sagte, ich habe den Schweinen gepredigt. Darf ich jetzt dem Volk predigen? Was sollte der Papst sagen? Ja, du darfst. Überwältigend, oder?
Ja.
Verrückt. Der Franz hatte eine unglaubliche Beziehung zu Menschen und zu Tieren. Es waren nicht nur Menschen, die ihn interessierten. All das, was er um sich herum sah, die Natur, Pflanzen, Steine, Himmel, Gestirne, besonders auch Tiere, er hatte eine Beziehung zu ihnen. Ja, so kam es vor, da war ein Fischer, der hatte eine Schleie gefangen und der Franz, der sah hungrig aus und der Fischer gab ihm die Schleie. Franz nahm die Schleie, guckte die Schleie an, sagte Schleie. Du bist so ein schönes Geschöpf, du bist so flink im Wasser, gelobt sei der Herr, dass du da bist. Und ich sage dir, lass dich nicht mehr so leicht fangen. Und er setzte sie ins Wasser und die Schleie plätscherte noch ein bisschen hin und her und freute sich, dass sie wieder ins Freie gekommen war. Und erst als Franz die Erlaubnis gegeben hatte, schwamm sie weg. Soweit die Legende. Legenden schmücken immer gerne aus, ich weiß, aber irgendetwas Wahres ist schon dran. Oder wie die Begegnung mit der Vogelschar. Ja, dann war es so, dass sie auf einen Berg kamen, sie waren ermattet und da waren ganz viele Vögel versammelt, als wenn die eine Vogelhochzeit feiern wollten. Keine Ahnung, und Franz schritt drauf zu. Und die Vögel blieben sitzen und sie zwitscherten und der Franz hielt ihnen eine Predigt. Und er lobte sie aufgrund ihres schönen Gefieders und dass sie in den Himmel fliegen können und so frei sind. Und über ihre Geschwätzigkeit ließ er sich nicht weiter aus, aber er sprach sie an, Schwester Amsel, Bruder Habicht, kleiner Spatz, und sie flogen nicht weg. Und erst auf sein Geheiß, als er sagte, er sie gesegnete hatte, dann flogen sie davon. Eine besondere Begebenheit wird erzählt von einem Wolf. Gestern in der Pfadfinderrunde hatte ich diese Geschichte schon erzählt gehabt, der Wolf von Gubbio. Wir waren draußen in der Wildei stürmisch und wild, die Landschaft. Und da hing ein Schild, Achtung, Wildschwein mit Frischlingen. Ja, wer weiß, wer weiß. Und da passte eine Geschichte von einem wilden Wolf genau rein. Jedenfalls war es so, dass die Einwohner der kleinen mittelalterlichen Stadt Gubbio, ausgerüstet mit dicken Mauern, geschützt, dass sie eine furchtbare Angst hatten vor einem großen, wilden Wolf, der in ihren umgebenden Wäldern ihr Unwesen tat. Und die Angst war so groß, dass sie die Tore stets verschlossen hielten und dass sie, wenn sie ausgingen, nur mit Mistgabeln und Stöcken sich bewaffneten. Und trotzdem kam es vor, dass hin und wieder auch der Wolf ein Menschenkind zerriss und fraß. Und Franz dachte sich, es wird Zeit, in dieser gestörten Ordnung mal etwas Schöpfungsordnung reinzubringen. Franz ging nach Gubbio und erzählte seinen Plan. Er möchte dem Wolf predigen. Die Bewohner von Gubbio sagten, tu es bloß nicht. Du bist des Todes. Der Wolf frisst dich. Der hat bisher niemanden verschont. Franz ließ sich nicht abbringen davon. Er ging vor die Tore, ging in die Richtung, in der gesagt wurde, dass dort der Wolf haust. Er nahm einen Gefährten mit und so stapften sie los. Die Menschen auf der Stadtmauer sagten noch, kehre zurück, es ist ein Untergang, kehre um. Franz ließ sich nicht abbringen davon. Sie überquerten ein Feld, welches schon gezeichnet war von Knochen, die da lagen, von dem Werk des Wolfes hinwiesen. Auf einmal ertönte ein fürchterliches Heulen. Dem Gefährten von Franz blieb das Herz stehen, seine Knie schlotterten, er ging keinen Schritt weiter. Franz ging mutig weiter. Und auf einmal zeigte er sich, der Wolf, so die Legende. Ein Ungetier. Das Maul weit offen, die Zunge hängt herunter. Und es hätte schon sein können, beim nächsten Sprung, schnapp, und der Franz wäre tot. Franz aber ging mutig auf das Tier zu. Und dann sprach der Franz mit dem Wolf, welcher auf einmal über so viel Dreistigkeit und Selbstbewusstheit erstaunt war. Die Zunge ging rein, das Maul ging zu, die Ohren hingen, die Rute hing. Und dann erzählte der Franz dem Wolf die Leviten. Er sagte, es geschieht dir ganz recht, Bruder Wolf, dass die Menschen dich mit Mistgabeln und mit Stöcken jagen. Denn du frisst nicht nur Tiere, die Geschöpfe Gottes, sondern du hast dich auch an Menschen vergriffen, das Ebenbild Gottes. Und deswegen hast du es verdient, dass du dein Leben lang gejagt wirst. Aber, so sage ich dir, kehre um von diesem Tun. Und der Wolf nickte mit dem Kopf und war tief beeindruckt. Und gib mir dein Versprechen, dass du fortan dich nicht mehr von Menschenfleisch ernähren wirst. Und als Zeichen dieses Versprechens legst du deine Pfote in meine Hand. Und der Wolf legte die Pfote in die Hand von Franz von Assisi. Der auf diese Art und Weise bekehrte Wolf kehrte nun mit Franz in die Stadt Gubbio ein. Die Leute staunten über dieses Wunder, das sie für unmöglich hielten, dass ein so wilder Wolf auf einmal dem Franz gehorchte. Und sie waren außer sich vor Freude, sie jubelten. Und es mag Legende sein. Legende schmückt viel aus. Aber was spannend ist dabei, dass Franz es schafft, zwischen Gegnern, die unglaublich und unwiederbringlich verfeindet sind, bis auf den Tod verfeindet sind, zusammenzubringen. Wie geht das? Welche Kraft der Welt schafft das? Muss das nicht die höchste Kraft sein, die es gibt auf dieser Welt? Jedenfalls nahmen die Bewohner diesen Wolf auf und der Wolf bekam regelmäßig sein Futter. Ich weiß nicht, ob da auch mal ein Lamm dran glauben musste, kann durchaus sein. Ist ja ein Wolf, frisst ja Fleisch. Jedenfalls war der Wolf dann quasi der Haushund dieser Stadt Gubbio. Und als der Wolf dann nach 2 Jahren starb, wurde er ehrenvoll und fürstlich begraben in der Kirche. Und die Leute weinten um ihn. 400 Jahre später, 500 Jahre später, hat man ein Grab geöffnet, welches in der Kirche war, und man hat einen Wolfsschädel gefunden. Vielleicht war es dieser Wolf. Ist es nicht unglaublich und eine ganz wesentliche Botschaft von Franz, dass das, was so verstritten wirkt, dass es nicht repariert werden kann, dass es durch die Kraft der ganz einfachen Botschaft der Liebe Jesu geheilt werden kann? Ich hatte es letztens schon erzählt, die Kreuzritter, die zu der Zeit aktiv waren, wollten Jerusalem befreien und ein Sultan hielt dagegen. Und Franz wollte mit zum Kreuzzug. Diesmal nicht als Ritter, sondern als Botschafter der Liebe Jesu. Und er hatte sich in den Kopf gesetzt, mit dem Sultan zu sprechen. Genau mit dem Erzfeind, auf den alle schimpfen, auf den alle ganz böse sind. Der muss weg, der Sultan. Wenn der weg ist, dann ist alles gut. Kennen wir irgendwoher. Er hatte sich in den Kopf gesetzt. Und er ging mit dem Heer mit und ging dann allein mit noch einem Begleiter vor die Stadtmauer, in dem der Sultan lebte. Und er schrie nur, Sultan, Sultan, den Namen, dass sie ihn nicht gleich sofort umbrachten, sondern erst später. Und sie hielten gerade noch so inne und dann wurde er vor den Sultan geführt und er predigte dem Sultan. Der Sultan hatte da ein großes Verständnis dafür, das war ein intelligenter Mensch. Er wurde zwar nicht bekehrt, aber er ließ ihn wieder frei und dachte an die Worte, die Franz gesagt hatte. Das ist möglich in dieser schlichten, einfachen Liebe, die aus dem Leben von Jesus hervorfließt. Dieser Franz hat bis heute Menschen inspiriert. Dieser Franz kann auch uns inspirieren, Dinge zu wagen, die unmöglich sind. Lebensgewohnheiten loszulassen, die dem Leben nicht zuträglich sind. Und auch manche Verrücktheiten zu riskieren, wohl in dem Wissen, dass Gott dadurch wirken kann. Und vielleicht ist es ja auch nicht ganz ohne Grund, dass mein Urgroßvater Franz heißt. Zumindest ist es verbrieft, dass meine Oma, das erzählte mir letztens meine Mutti, das erste Mal übrigens, dass meine Oma den Franz von Assisi lieb gehabt hat. Schon erstaunlich. Allein diese Fähigkeit, in all dem, was um einen herum ist, eine positive Resonanz der Liebe des himmlischen Vaters zu sehen, ist bewundernswert. Und da wird es auch wieder konkret. Denn für Franz war alles Bruder und Schwester. Es gab keinen Feind. Selbst der Tod war eine Schwester. Stellt euch vor, alles das, was ihr seht, was sich bewegt im Tierreich, was wächst im Pflanzenreich, sind für euch Brüder und Schwestern. Ja, dann kann es passieren, dass man diese blöde Spinne nicht mehr einfach so tot tritt, sondern sanft die Schwester Spinne aus dem Haus befördert wo sie doch viel besser leben kann. Sie segnet, dass sie sich freut und ihr Leben zur Entfaltung bringen kann. Es ist eine Herausforderung. Auch in dem, was ich nicht mag, dem eisigen Wind von gestern, dem kalten Regen, Bruder und Schwester zu sehen, ein offenes Herz zu haben. Das ist die Botschaft, die Franz gegeben hat und uns heute gibt. Einfach das Herz zu öffnen und in all dem, was uns begegnet, Gottes Liebe zu sehen. Ich möchte mit dem Sonnengesang des Franz von Assisi schließen. Ein Sonnengesang, den sie gesungen haben zur Ehre des Schöpfers. Wir kennen das so etwas abgewandelt als Laudato Si. Hier mal im Original. Übersetzt sicherlich, aber relativ nah dran. Er ist nicht gleichzeitig entstanden, sondern gerade die letzten beiden Strophen sind später entstanden und haben auch ihre geschichtliche Bedeutung, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Lassen wir uns diese Worte des Franz von Assisi durch den Kopf gehen. Vielleicht sei noch ein Hinweis gestattet, es gibt ein Gebet, das dem Franz von Assisi zugeschrieben wird. Kennt ihr das? Das hast du hier. Allerdings muss ich euch enttäuschen. Das ist, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Ja. Wer das kennt? Es ist nicht von Franz. Es ist das erste Mal, glaube ich, im 19. Jahrhundert aufgetaucht. Und dann gab es wohl, es ist ein sehr bekanntes Gebet. Es ist ein sehr berührendes Gebet. Ich empfinde, es passt stilistisch nicht zu Franz. Aber es ist unglaublich wertvoll. Auch in der heutigen Zeit. Aber es ist nicht Franz. Franz hätte diese Worte so strukturiert, glaube ich, nicht gewählt. Hören wir den Sonnengesang, den er gedichtet hat und gesungen hat. Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind das Lob, die Herrlichkeit und die Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz von dir, Höchster, ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das die Nacht erleuchtest. Und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen, um deiner Liebe willen, und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod. Ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. Aber wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben, und selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen. Denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. Lobt und preist meinem Herrn und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.